Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Hätte die Messerattacke von Brokstedt, bei der in der vergangenen Woche zwei junge Menschen starben und 5 weitere verletzt wurden, hätte diese grausame Gewalttat verhindert werden können? Eine Frage, die heute vom Hamburger Justizausschuss und der Justizsenatorin beantwortet werden soll. Denn in Hamburg saß der mutmaßliche Täter zuletzt in Untersuchungshaft. Ein Thema bei Deutschland heute. Außerdem Kritik an einer Flüchtlingsunterkunft im Saarland. Auf einem abgelegenen Grubengelände entsteht ein Containerdorf. Das sei nicht integrationsfördernd, sagt der Flüchtlingsrat. Und es gibt immer mehr arme Menschen, aber sie werden nicht gesehen. Der Armutsbeauftragte in Berlin-Neukölln will das ändern. Wir waren mit ihm unterwegs. Es gibt viele offene Fragen nach der Messerattacke von Brokstedt. Der mutmaßliche Täter, ein staatenloser Palästinenser, war erst wenige Tage zuvor aus der Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden, wo er wegen eines Gewaltdelikts ebenfalls mit einem Messer einsaß. Wie gut hatten die Hamburger Behörden diesen Mann im Blick? Das ist die zentrale Frage heute im Hamburger Justizausschuss. Die grüne Justizsenatorin Anna Gallina steht unter Druck und wird sich heute vor dem Ausschuss äußern. Ich spreche darüber mit unserem Korrespondenten Axel Schröder. Ein großer Kritikpunkt ist ja, dass der mutmaßliche Täter weitgehend unvorbereitet aus der U-Haft entlassen worden ist. Was sagen Sie, Herr Schröder? Hat die Prävention versagt?
Na, das ist tatsächlich eine der Fragen, um die es heute zentral im Justizausschuss der hamburgischen Bürgerschaft gehen soll. Klar ist jetzt schon eine umfassende Vorbereitung auf die Haftentlassung. Die hat es im Fall von Ibrahim A. nicht gegeben. Diese Vorbereitung von Häftlingen auf das Leben nach der Haft, diese Vorbereitung ist nach dem hamburgischen Resozialisierungsgesetz eigentlich zwingend vorgeschrieben. Die Idee dahinter ist, je besser die Menschen auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden, je konkreter dann auch ihre Perspektiven sind, desto eher gelingt eine Resozialisierung. Es soll eben vermieden werden, dass die Menschen in so ein sogenanntes Entlassungsloch hineinfallen. Und im Fall von Ibrahim A., da gab es zwar das Angebot im Hamburger Winternotprogramm für Obdachlose oder wohnungslose Menschen einen Schlafplatz zu bekommen. Und ihm wurde erklärt, wo es Suchthilfeeinrichtungen in Hamburg gibt. Denn er war ja oder ist ja drogenkrank und das war auch allen Beteiligten bekannt. Aber diesen umfassenden Plan, diesen Entlassungsplan für Ibrahim A. Für seine Zeit nach der Entlassung, den gab es tatsächlich nicht.
Gestern hat sich der Innen- und Rechtsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags mit der tödlichen Messerattacke befasst. Dabei wurde der Hamburger Justiz vorgeworfen, die Behörden in Kiel nicht ausreichend informiert zu haben. Was sagt die Senatorin dazu?
Ja, also dazu hat sich Anna Gallina meines Wissens bisher nicht geäußert. Auch das wird Thema im Justizausschuss heute sein, der jetzt gerade beginnt zu tagen. Ibrahim A. hat ja in Kiel und in Hamburg gelebt, eine Zeit lang auch in Nordrhein-Westfalen. Also in 3 Bundesländern steht jetzt die Frage im Raum, wer hat wann welche Informationen über Ibrahim A. weitergegeben. Allein in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sollen über 20 Ermittlungsverfahren gegen ihn gelaufen sein. Auch da wird die Frage sein, inwiefern wurde das weitergegeben. Fest steht aber, dass zwar die schleswig-holsteinischen Behörden ihre Erkenntnisse über Ibrahim A. an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weitergegeben haben, aber dass er dann seit Anfang 2022 in Hamburg in U-Haft saß, davon wussten die Kieler Behörden offenbar nichts. Da muss geklärt werden, ist das ein Hamburger Versäumnis oder ein schleswig-holsteinisches Versäumnis. Und kam gestern auch im Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtags ans Licht. Also unterm Strich ist meine Einschätzung, ja, es gab Versäumnisse bei der Kommunikation zwischen den einzelnen Ländern, zwischen den Behörden. Und vielleicht gibt es auch nach der Hamburger Ausschusssitzung heute danach mehr Klarheit.
Eine andere offene Frage: Warum wurde Ibrahim A. nach seiner Verurteilung nicht abgeschoben?
Na, das Problem war wohl, dass Ibrahim A. als nach Deutschland geflohener Palästinenser als staatenlos gilt. In der Vergangenheit haben sich eben die Behörden im Gazastreifen geweigert, abgeschobene Menschen wieder ins Land zu lassen. Und dazu kommt, für eine abschließende Klärung seines Schutzstatus, da braucht es eben eine Anhörung von Ibrahim A. Die hat lange nicht stattgefunden, weil die Kieler Behörden eben gar nicht wussten, wo er sich aufhält. Und jetzt in der Untersuchungshaft, in der er ja jetzt in Schleswig-Holstein sitzt, da soll diese Anhörung stattfinden. Und nach Angaben aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist es dann sehr wahrscheinlich, dass ihm sein Schutzstatus genommen wird.
Wie geht es denn jetzt weiter in Hamburg? Wie wird der Fall weiter aufgearbeitet und gibt es politische Konsequenzen?
Also politische Konsequenzen, das ist bisher nicht absehbar, ob es die tatsächlich gibt. Aber man muss sich vor Augen führen, die Aufklärung wird jetzt vorangetrieben, letztendlich in 3 Landtagen, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg. Und da wird vor allem die Opposition natürlich nachfassen und Antworten verlangen. Und wenn diese Antworten dann nicht befriedigend ausfallen, dann könnte es auch, das ist zumindest die Haltung der Hamburger CDU, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu dem Thema geben. Aber ob es so weit kommt, das ist noch längst nicht geklärt.
Der Hamburger Justizausschuss tagt zur Stunde zur Messerattacke in Brokstedt. Hintergrundinformationen waren das von unserem Landeskorrespondenten Axel Schröder. In der vergangenen Woche haben wir aus Mecklenburg berichtet. Dort hatten 700 Menschen gegen den geplanten Bau einer Containersiedlung für Flüchtlinge in dem kleinen Ort Upal demonstriert. Es kam zu Tumulten. Auch in anderen Bundesländern regt sich Widerstand gegen neue Flüchtlingsunterkünfte. Im Saarland zum Beispiel. Da lässt die saarländische Landesregierung auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks Ensdorf ein Containerdorf für 300 Geflüchtete aufbauen. Es gibt zwar keinen Protest von rechts, dafür aber Kritik von Seiten des Flüchtlingsrates und eines Unternehmers. Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer mit Einzelheiten.
So viele Geflüchtete wie noch nie hat das Saarland im vergangenen Jahr aufgenommen, 19.000. Sie unterzubringen war und ist eine Herausforderung. In der Landesaufnahmestelle in Lebach sei kein Platz mehr. Die 52 saarländischen Kommunen haben Probleme, noch mehr freie Wohnungen zur Verfügung zu stellen. So sagt es die SPD-Landesregierung. Daher hat sie ein Containerdorf aus Rheinland-Pfalz angemietet, das derzeit auf dem Gelände der ehemaligen Grube Ensdorf aufgebaut wird und Mitte Februar bezugsfertig sein soll. Nicht alle finden das gut. Tobias Schunk vom saarländischen Flüchtlingsrat kritisiert, hier würden die Geflüchteten ausgegrenzt.
Um das Lager ist ein Zaun. Es liegt abgelegen auf einer Industriebrache und es findet wenig Möglichkeit zur Begegnung statt mit den schon hier lebenden Menschen. Und da ist keine Integration möglich.
Das Containerdorf kommt aus dem Ahrtal, fungierte dort als Notunterkunft für die Flutopfer. Jetzt steht es am Fuße der Ensdorfer Bergenhalde, 21 Kilometer von Saarbrücken entfernt, immerhin mit der Regionalbahn erreichbar. Ein Jahr soll es dort stehen. Rund 10 Millionen Euro kosten Aufbau und Miete für dieses Jahr. Viel zu teuer, sagt Tobias Schunk vom Flüchtlingsrat.
Wenn man das umrechnet pro Tag, ist das weder eine nachhaltige Investition noch eine preisgünstige Investition. Also das ist eine teure Sache. Also das ist ein Grundbedürfnis, eine Wohnung zu haben und nicht, dass man in so einem Containerdorf, in so einem kleinen Container mit 3 Menschen sich das teilen muss und keine Privatsphäre genießt.
Tatsächlich sind die Schlafcontainer mit nur 15 Quadratmetern für 3 Personen klein. Das kritisierten sogar aus den eigenen Reihen der Landesregierung die Chefin der Jusos im Saarland, Emily Fons, und der Präsident des Städte- und Gemeindetags, Jörg Aumann, ebenfalls SPD. Innenminister Reinhold Joost sagt, er habe dann mit beiden gesprochen und sie hätten geantwortet,
dass sie das, nachdem sie diese Informationen haben, nicht mehr aufrechterhalten.
Innerhalb der Partei ist die Kritik also verstummt. Es gäbe schlicht keine Alternative, sagt Innenminister Joost, zum Containerdorf in Ensdorf.
Das, was wir hier machen, ist alles besser als die Alternativen entweder Obdachlosigkeit oder aber Hallen umzuwidmen, die dann eventuell Vereinen, Schulen, Kindergärten oder anderen nicht mehr zur Verfügung stehen.
Kritik kommt aber noch von einer anderen Seite. Ein saarländischer Unternehmer sagte der Saarbrücker Zeitung, er habe ebenfalls ein Containerdorf angeboten, doch die Landesregierung habe sein Angebot nicht beachtet und stattdessen das Dorf aus Rheinland-Pfalz gemietet und zahle damit nun 1,36 Millionen Euro mehr als nötig. Steuergelder würden so verschwendet. Innenminister Joost weist diesen Vorwurf zurück.
Wir haben mit dem entsprechenden Unternehmen in den letzten Jahren immer gute Erfahrungen gemacht. Aber das, was er an Angebot uns geschickt hat, war schlichtweg nicht vergleichbar. Und von daher war das eine richtige Entscheidung.
Fest steht, und da sind sich alle einig, am besten wäre es, die Menschen, die ins Saarland kommen, könnten in Wohnungen untergebracht werden. Müsste auch möglich sein, sagt wiederum vom saarländischen Flüchtlingsrat Tobias Schunk. Nach seinen Informationen stehen 23.000 Wohnungen im Saarland leer.
Die gilt es zu akquirieren. Da muss es eine gemeinsame Kraftanstrengung geben von Land und Kommunen. Man muss die Hausbesitzer aktiv ansprechen, die Wohnungsbesitzer ihnen Angebote unterbreiten. Und da hatte Innenminister Joost ja eigentlich für Anfang Oktober letzten Jahres eine Offensive angekündigt. Und gekommen ist 14 Tage später die Information, dass jetzt ein Containerdorf doch geplant wird. Das finden wir einfach nur enttäuschend.
Bei alledem die gute Nachricht: Während es andernorts in Deutschland gegen Flüchtlingsunterkünfte Proteste gibt, ist dies im Saarland nicht der Fall. Auch die AfD findet das Containerdorf gut. Allerdings hat die Landesregierung wohl auch gerade mit Blick auf dieses Thema den Standort Ensdorf gewählt und das Containerdorf nicht etwa neben die Landesaufnahmestelle in Lebach gestellt. Noch einmal Innenminister Joost.
Die Alternative, die wir diskutiert hatten am Anfang, war in Lebach auf einem Sportplatz. Und dieser Sportplatz ist umgeben von einem halben Dutzend Schulen. Und man kann sich ja vor Augen führen, dass das mit Sicherheit nicht bei allen auf große Sympathie fallen würde, weil nämlich dieser Sportplatz zurzeit zwar nicht als Sportplatz genutzt, aber als Zuwegung und auch als Aufenthaltsraum für die Schülerinnen und Schüler genutzt wird in den Pausen, wenn der dann nicht mehr zur Verfügung stünde. Das war dann auch der Grund, warum wir gesagt haben, nee, das machen wir nicht, wenn wir eine andere Alternative haben.
Geht es nach Joost, sollen die Geflüchteten nur wenige Wochen in Ensdorf bleiben, bis sie dann verteilt werden können auf die Kommunen. Der saarländische Flüchtlingsrat allerdings glaubt nicht daran. Auch in der Landesaufnahmestelle in Lebach würde man beobachten, dass sie sich zur Daueraufenthaltsstätte entwickeln würde. Eine Untersuchung hätte gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Menschen dort seit mehr als einem Jahr leben. Das sei nicht vertretbar.
Kritik an einem abgelegenen Containerdorf für Flüchtlinge im Saarland. Anke Schäfer berichtete. Ärzteschaft, Lebensmittelindustrie oder Autobranche. Kaum etwas läuft in Deutschland noch ohne Lobbyismus. Eine Gruppe aber kann sich das nicht leisten, nämlich von Armut betroffene Menschen. Seit Januar 2021 gibt es deswegen in Berlin-Neukölln mit Thomas Warreu den ersten Armutsbeauftragten deutschlandweit. Ernannt und bezahlt wird er vom Evangelischen Kirchenkreis Neukölln. Luise Sammann hat ihn bei der Arbeit begleitet.
Guten Morgen.
Frühstückstag in der Tee- und Wärmestube Berlin-Neukölln. Einer umfunktionierten Erdgeschosswohnung mit Fensterfront und Eingangstür zur Straße.
Zwei Scheibchen Käse, drei Scheibchen Wurst, ein bisschen Grünzeug. Manchmal machen wir Rührei, wenn wir Eier haben.
45 Teller mit Schrippen und Aufschnitt hat Sozialarbeiter Alex schon ausgeteilt. Ungefähr doppelt so viele werden es wohl noch.
Es gibt viele, zunehmend, so seit ungefähr seit September so. Also die kommen echt nur zum Essen. Und gestern gab es einen Wiener Nudeltopf, große Töpfe voll. Und da kommen wirklich einige dann echt zack zum Essen, essen ein, zwei Teller Abendessen und sind dann wieder verschwunden. Das ist Einsparpotenzial.
Alex' Kollegin Susanne erlebt das ähnlich. Im Badezimmer der Tee- und Wärmestube kümmert sie sich an diesem Morgen um die Wäsche, die die Besucher hier mit Termin waschen können.
Wir haben auch mittlerweile immer mehr Menschen, die zwar eine Wohnung haben, aber sich halt teilweise schon Jahre ohne Strom leben. Manche, die auch ohne Gas leben, ja, und manche, die auch andere Probleme haben und die halt hier waschen.
Ein paar Türen entfernt, am Ende des Flurs, sitzt Thomas de Varroy in einem kleinen, mit Spendenkisten, Unterlagen und Lebensmitteln vollgestopften Büro und schüttelt mit dem Kopf. Dass seine Sozialarbeiter multifunktional unterwegs sind, macht den Chef der Tee- und Wärmestube zwar stolz. Vor allem aber zeigt es ihm, wie prekär nicht nur die Besucher, sondern auch die Mitarbeiter hier unterwegs sind.
Die Sozialarbeiter machen Frühstück, die Sozialarbeiter reinigen die Duschen, die Sozialarbeiter machen die Kleiderkammer. Das Eigentliche, nämlich die Betreuung und wirklich Vermittlung in andere Situationen, also sprich Ämter, sprich vielleicht auch Unterkünfte, das fällt hinten runter. Und das müssen wir beenden.
Dafür braucht es Geld und Aufmerksamkeit. Vor genau 2 Jahren ernannte der evangelische Kirchenkreis Neukölln Thomas de Varroy deswegen zum ersten und bisher einzigen Armutsbeauftragten der Republik. Seine Aufgabe ist es, das, was in der Tee- und Wärmestube Alltag ist, nach draußen zu tragen. Armut eine Stimme geben, heißt die Kampagne, die er dafür gestartet und sogar namensrechtlich schützen lassen hat.
Der Armutsbeauftragte hat eben diese Aufgabe, diese Schiene zu finden, zwischen Politik zu verhandeln, zwischen Wirtschaft zu verhandeln, aber auch Unterstützer zu finden, die finanziell stark sind, die so eine Einrichtung wie eben die Tee- und Wärmestube Neukölln unterstützen. Da gibt es natürlich in Berlin Hunderte. Ja, da telefoniert man da. Man muss auch Sponsoren bei der Stange halten. Man muss auch ständig in Kontakt bleiben mit diesen Leuten. Und man muss eben auch abends rausgehen. Und wenn Abgeordnete sagen, Mensch, du, ich habe heute Abend Zeit, können wir uns treffen. Dann ist das halt so.
Armut und Reichtum, völlige Auswegslosigkeit und Hipstertum, Wohnungslosigkeit und Rekordmieten. All das läuft in Neukölln parallel wie sonst kaum irgendwo.
Wir würden ja auch gerne.
Thomas de Varroy springt von seinem Stuhl auf. Er hat nichts gegen Reichtum, das will er betonen. Gerade erst hat er mit Herbert Grönemeyer zusammengesessen, erzählt er.
Wir müssen versuchen, irgendwo einen Gleichklang herzustellen oder einen Einklang mit der Gesellschaft, mit allen zusammen.
Dafür, so Thomas de Varroy, sei auch und vor allem Prävention wichtig. Das Thema Armut gehöre überall hin, weil es alle betreffe. Auch Vorträge in Schulen zu halten, vor Religionsgemeinschaften oder bei den Benefizveranstaltungen der Berliner Oberschicht gehört deswegen zu seiner Arbeit als Armutsbeauftragter. Der tägliche Andrang in der Neuköllner Tee- und Wärmestube und hunderten anderen Einrichtungen in Berlin zeigt, die Krisen der letzten Jahre, ob Corona, Ukraine-Krieg oder auch einfach der angespannte Berliner Wohnungsmarkt, haben die Lage kontinuierlich verschärft. Eine warme Suppe oder ein Gespräch mit einem Sozialarbeiter seien wichtig, könnten aber die Probleme, auf die er täglich treffe, langfristig nicht lösen, so Varroy.
Viele haben ja die Meinung, naja, sauber und satt, so wie das früher in den Pflegeheimen war. Und dann kriegen die jeden Tag ihr Essen und wie glücklich alle sind. Keiner ist davon drüber glücklich. Einrichtungen sind wichtig, dass Einrichtungen in der Lage sind, genau diese Aufgabe zu übernehmen und die Menschen von dort wegzuholen.
Etwa 10% der Menschen, mit denen sein Team in der Tee- und Wärmestube arbeitet, kämen zurück in ein geordnetes Leben, so Thomas de Varroy. Mit gut ausfinanzierten Einrichtungen, da ist er sich sicher, könnten es deutlich mehr sein.
Thomas de Varroy, ein Lobbyist für Arme in Berlin-Neukölln. Sie hörten eine Reportage von Luise Sammann. Und das war Deutschland heute mit Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.